Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sozialgespräch-Podcast. Ich bin wie immer Christian und ich habe heute einen Gast, der schon mal da war, meine ich, ist aber schon eine Weile her. Hallo Hendrik.
Hallo Christian. Ja, ich glaube auch, es ist schon ein bisschen was her. Das stimmt.
Bisschen was ist gut. Seitdem hast du selber das Podcasten angefangen und es hat sich viel getan. Man könnte fast sagen, es gab einige neue Innovationen. Ich gebe zu, das war ein schlechter Segway, aber es war ein Versuch. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir reden heute über den Innovationsmanager für Wohlfahrts- und soziale Organisationen, um genau zu sein, die Frage, was muss denn der eigentlich können? Und die Frage hast du gestellt, Hendrik, und zwar auf Twitter. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu kam, dass wir jetzt miteinander quatschen.
Ja, ich finde es tatsächlich ja ganz interessant. Also ich habe eine Anfrage bekommen von einem Wohlfahrtsverband, ob ich die dabei beraten kann, sozusagen. Es geht um eine Antragstellung und es geht um die Frage dabei, ob sie überhaupt einen Innovationsmanager in ihrem Verband einstellen wollen. Und dann natürlich diese Frage dabei, wenn sie sich dazu entscheiden, ja, wir wollen einen Innovationsmanager einstellen, dann stellt sich natürlich die Frage, welche Kompetenzen muss der haben? Und dann war meine grandiose, mein Schnellschuss sozusagen, die Frage, ich frage doch mal mein Netzwerk, habe diese Frage dann auf Twitter gestellt, habe ein paar Leute dazu verlinkt und daraus hat sich eine ganz nette ja, Konversation ergeben einfach. Also wirklich viele, viele Rückmeldungen, viele, viele Anmerkungen dazu, bis hin zu deinem Blogpost sogar.
Genau, ich hätte dann gesagt, ich blogge dazu mal drüber zu. Wollte das dann eigentlich noch im Sozialchat auch unterbringen. Da wurde es aber nur sehr kurz besprochen, das ist eins von drei Themen. Aber, Entschuldigung, wie du auf Twitter richtig gesagt hast, auf Twitter gab es viel Feedback. Was ich sehr spannend fand, war, es gab vor allem, so in meiner Wahrnehmung zumindest, sehr viel Diskussion rund um den Begriff Manager und Zuständigkeit und all dieses, also um die Begrifflichkeiten und Sprachgebrauch. Hast du das erwartet in der Form?
Ja, also spannenderweise habe ich das in der Form schon erwartet, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute, die wir da gefragt haben oder mit denen da ja irgendwie kommuniziert wird, die sich in diesem Themenspektrum Innovation, soziale Innovation, Innovationsfähigkeit, Organisationsentwicklung und so weiter, sich da schon sehr, sehr lange beschäftigen und eben auch Themen wie Digitalisierung aufgreifen und so weiter. Und dann natürlich dieses Innovationsthema, wenn man es, sagen wir mal, ganz, ganz grundlegend betrachtet, natürlich eigentlich nicht gemanagt werden kann. Ja, so irgendwie, wenn man managen als ja, Verwaltung, als irgendwie Abhandeln von irgendwelchen Checklisten oder sowas sieht, dann hat Management natürlich erstmal ganz wenig mit Innovation zu tun. Und deswegen habe ich da natürlich dann halt irgendwie, sagen wir mal, diese Reaktion erwartet, wenn man mit, ja, also ich meine, man kann auch gerne ein paar Menschen nennen, weiß nicht, Hannes Jenert, der dieses Thema beispielsweise beim Deutschen Caritasverband vorantreibt, oder Sabine Depew oder sowas diskutiert. Das sind natürlich Menschen, die sind im Thema drin. Ja, deswegen war mir das eigentlich schon bewusst. Lustig fand ich, dass es dann gar nicht davon wegging, von diesem Manager-Ding. Das ging ja bis gestern noch so ungefähr, kamen ja immer noch Rückmeldungen dazu, wo dann halt auf diesen Begriff rumgeritten wurde.
Genau, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ich habe die Diskussion verstanden. Andererseits bin ich, wir kennen uns jetzt schon eine Weile, der Pragmatiker, der einfach sagt, naja, im Zweifel nehme ich einen anschlussfähigen Begriff und fülle den entsprechend mit Aktivität und
Nee,
Leben, das
definitiv. Also ich
passt.
bin da, ich bin da, ich bin da auch voll bei dir, ja, so irgendwie zu sagen, gerade in, sagen wir mal, Umwelten, in denen Innovation nicht unbedingt nur auf der Tagesordnung steht, ja, wo es halt auch viel um Verwalten. Ja, ich versuche mich da ein bisschen
Schön gesagt, ja, schön
diplomatisch
gesagt.
auszudrücken dazu. Wobei natürlich, also auch das muss man sagen, irgendwie zu sagen, soziale Organisationen wären nicht innovativ, stimmt ja so auch nicht. Ja, so irgendwie, deswegen muss man da schon immer so ein bisschen
Linker.
irgendwie differenzieren dabei und zu sagen, wo das dieses Thema nicht, sagen wir mal, ganz übergreifend im Vordergrund steht, so irgendwie da jemanden zu haben, der sich mit dieser Thematik befasst, der auch, was weiß ich, das Thema digitale Transformation beispielsweise, digitale Geschäftsmodelle, wo ändern sich da ja, ganze Umwelten oder ganze, ganze Geschäftsmodelle, ja, so irgendwie sowas im Blick hält, das macht ja auf jeden Fall Sinn.
Das macht massiv Sinn. Und ich glaube, wenn es darum geht, ob Sozialträger innovationsfähig sind, geht es meist darum, sind sie für sich in sich mit ihrer Struktur, mit ihrer Beschaffenheit innovationsfähig und nicht haben sie auch innovationsfähige Lösungen, denn die entwickeln sie in der Regel schon aus Notwendigkeit. Aber nachdem wir die Sprachdiskussion ein bisschen hinter uns lassen, ich fand es ein bisschen schade, dass da die Kompetenzen ein bisschen kurz kamen, gefühlt zumindest. Frage an dich. Es gab jetzt eine Menge Feedback. Ich habe auch gesagt, ich möchte den Blogbeitrag so ein bisschen ergänzen, auch mit dem Podcast heute. Was kam denn so an Feedback? Was ist denn für dich das Learning? Was sind denn die Kernkompetenzen oder Anforderungen an Innovationsmanager? Was war so der Grundtenor?
Ja, also das, was ich sagen wir mal, ganz oben auf die Liste schreiben würde, wäre Frustrationstoleranz. Ja, das hatte ich irgendwie das Gefühl, dieser Begriff kam, sagen wir mal, in unterschiedlichen Ausführungen, in unterschiedlichen, ja, irgendwie Konnotationen kam dieser Begriff immer irgendwie wieder rein. Viel Frustrationstoleranz muss der Mensch mitbringen. Sagen wir mal, Kompetenzdiskussionen sind natürlich immer extrem schwierig. Ja, so irgendwie dabei, da muss man ja eigentlich zunächst mal mehrere Dinge definieren, um überhaupt über Kompetenzen reden zu können. Auf der einen Seite,
Oh ja.
und das finde ich hier bei dieser Diskussion wirklich spannend zu sagen, über was reden wir eigentlich, wenn wir über Wohlfahrtsverbände oder soziale Organisationen reden? Weil da ist ein Unterschied da drin, halt irgendwie zu sagen, ob ich halt irgendwie, was weiß ich, den paritätischen Landesverband XY habe oder ob ich einen Träger, also eine Organisation sozusagen habe, die, was weiß ich, 200, 300 Mitarbeiter oder sowas hat. Das sind zwei unterschiedliche, sagen wir mal, Herangehensweisen an dieses Thema Innovationsmanager. Und dann muss ich noch den Begriff der Kompetenzen definieren, wo ich dann sage, über welchen Kompetenzbegriff rede ich denn da eigentlich? Und da gibt es ja unterschiedliche und was weiß ich von diesem, sagen wir mal, Wissen können und Sozialkompetenzen oder sowas, unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und dann ist so eine Diskussion, die sich da ergibt, natürlich manchmal von, ja, sagen wir mal, von einer gewissen Weichheit sozusagen gekennzeichnet, die man dann schwer. Also ich hatte dann, oder ich habe jetzt schon dieses Beratungsgespräch geführt und hatte da schon, also es war wirklich sehr, sehr erfolgreich und hat, sagen wir mal, glaube ich, wirklich der Organisation auch was gebracht. Aber da muss man natürlich dann nochmal ganz klar reingehen und sagen, über welche Kompetenzen reden wir jetzt hier eigentlich? Ja.
Ja, das ist das eine, und ich denke, das andere ist, wir sind uns, glaube ich, einig, auch nicht jeder Wohlfahrtsverband und jede Organisation ist einfach gleich gestrickt. Auch da gibt es ja massive Unterschiede. Und ich denke, auch die Prioritätensetzung innerhalb der Kompetenzverteilung wird sicherlich sehr unterschiedlich ausfallen müssen, je nachdem, wo wo die Person aufgestellt ist. Was mir ein bisschen nicht kurz kam, weil das war gar nicht Teil der Frage, was mir dabei einfiel tatsächlich, was ich in der Ergänzung auch so ein bisschen ansprechen möchte, wäre auch eine eigene Diskussion wert. Wo würdest du denn so einen Innovationsmanager, ich bleibe bei dem Begriff, auch wenn ich Scout von Hannes Jenner sehr schön fand, wo würdest du denn den aufgehängt sehen intern? Weil ganz ehrlich, aus Erfahrung hat der nicht viel zu sagen, so eine Position ist meist ein Papiertiger. Hat dann aber wenig Sinn. Gehört für mich zumindest, das ist meine These, und da bitte ich um deinen Widerspruch an der Stelle, für mich gehört der auf Assistenzebene der Geschäftsleitung, von der Richtung her zumindest. Und über die normalen Bereichsleiter. Wo würdest du ihn aufgehängt sehen?
Wir hatten exakt diese Diskussion, war in dem Gespräch an dem Tag, an dem ich da war, bei der Organisation, war das die Hauptdiskussion. Und ich glaube, die Diskussion, die uns gefühlt zumindest am weitesten gebracht hat, weil die Überlegung des Verbandes ging dahin zu sagen, wir haben auf der einen Seite die direkte Anbindung an die Vorstandsebene, also wirklich nach ganz oben aufgehängt. Das wäre die eine Option gewesen, sozusagen als Stabsstelle, mit der Schwierigkeit dabei, dass die Stabsstellen im Verband oder in diesen Verbänden oder Stabsstellen da in diesem Kontext allgemein oftmals eben als das, was du eben als Papiertiger bezeichnet hast, angesehen werden. Ja? Mhm. Also unten drunter kommen die, sagen wir mal, Geschäftsführer der einzelnen Abteilungen, Organisationen, ja, also verschiedene Kitas, verschiedene Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslosenhilfe und so weiter und so weiter. Also sagen wir mal im Sozialwesen gestandene Geschäftsführer, die da und Geschäftsführerinnen natürlich, die da agieren und die dann mit so einer Stabsstelle kommunizieren müssen, wo sie sagen, ja, okay, der sitzt da oben, der hat keine Verantwortung, der hat kein dies und jenes. Das heißt, Option 2 wäre gewesen, also wenn nicht im Vorstand, dann Option 2 bei, also auf gleicher Ebene sozusagen wie diese Geschäftsführung. Ja, also eine, also so, sozusagen auf der zweiten Führungsebene nach dem Vorstand. Und da war dann die Diskussion dabei, naja, das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Die armen Geschäftsführer, ich bleib da jetzt mal bei der männlichen Variante dieses Begriffs, die armen Geschäftsführer, die, sagen wir mal, nicht unbedingt immer die Jüngsten sind, die sich da mit vielen verschiedenen Sachen rumschlagen müssen, die ja wirklich so dieses operative Geschäft oftmals am Laufen halten müssen, die knallhart auch über Geld entscheiden müssen, über Stellen, über Personal und so weiter und so weiter. Und denen setzt man jetzt auf einmal so einen Innovationsmanager vor oder Innovationscout. Wir hatten den Begriff Innovationscoach, fand ich eigentlich auch ganz, ganz reizvoll, muss ich sagen. Der dann auf einer Ebene mit diesen Menschen sprechen soll, wo ich es total nachvollziehen kann, dass ich dann als Geschäftsführer sagen würde, naja, Bürschchen, also wenn man auch da wieder in der männlichen Version bleibt, ja so, oder Mädel, wie auch immer man das dann irgendwie nennen will. Naja, Mädel, du hast ja im Alltag überhaupt gar keinen Stress. Ja, du gammelst hier ein bisschen rum, vielleicht hast du irgendwo dein Büro oder einen Schreibtisch, sitzt da, gegebenenfalls unterstützt du uns dabei, irgendwelche lustigen Ideen zu haben, aber vom Alltagsgeschäft hast du auch keine Ahnung. Und dann war die, sagen wir mal, dritte Option dabei oder die dritte Überlegung zu sagen, ist es nicht möglich oder sagen wir mal, warum denken wir überhaupt in dem klassischen Organigramm? Und ich glaube, dieser Gedanke alleine hat uns schon weitergebracht dabei, einfach zu sagen, lass uns doch mal versuchen, außerhalb dieses Organigramms zu denken und eine Position, eine Stelle zu schaffen oder zu denken zumindest, ja, so, die sich außerhalb dieses Organigramms bewegt, um schon mit diesem Festschreiben im Organigramm zu zeigen, Innovation ist ein ganzheitliches, alle Abteilungen, alle Hierarchiestufen übergreifendes Thema. Und das fand ich wirklich ein guter Gedanke, der da irgendwie da dahinter war, weil die Gefahr wäre natürlich, man setzt diese Stelle ein, beispielsweise auf Ebene des Vorstands, und die kleine Mitarbeiterin, der kleine Mitarbeiter, der Hausmeister von Organisation XY, der traut sich nicht sozusagen aufgrund seiner Erfahrungen, die er mit Hierarchie und mit Vorgesetzten und so weiter gemacht hat, traut sich nicht, diesen Menschen anzusprechen mit seiner, was weiß ich, neuen Idee, mit seinen Überlegungen, die er in seinem Geschäftsbereich hat. Und das wäre natürlich das Blödeste, was in diesem ganzen Kontext passieren kann. Ja, also jemand, der so weit weg sozusagen vom operativen Geschäft agiert, dass er überhaupt gar nicht mehr angesprochen wird.
Definitiv. Nur da wäre es natürlich die Frage nach den Aufgaben, weil ich persönlich hätte jetzt gedacht, so ein Innovationsmanager, ich bleib bei dem Begriff jetzt einfach mal, ist eigentlich jemand, der extrem viel zu tun hat und sehr, 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 sehr viel Kontakt mit dem Alltagsgeschäft haben muss, weil er oder sie eben regelmäßig in so gut wie allen Bereichen aufschlagen muss, dabei sein muss, verstehen muss, was da eigentlich läuft, um auch den Bedarf verstehen zu können nach Innovation.
Ja. Also bin ich sofort bei dir. Ja, so, ich meine, wir kommen ja sicherlich gleich auch nochmal dahin, wo man sagt irgendwie, okay, Kompetenzen, lass mal ein bisschen konkreter irgendwie drüber reden. Aber also der muss natürlich überall dabei sein, in Anführungsstrichen. Das kann er aber gar nicht. Also die Gefahr dabei besteht ja da drin, so eine Stelle, wenn man die einrichtet, sehr schnell zu überfrachten. Ja, so, der muss anfangen von, sagen wir mal, den einzelnen Menschen zu begleiten in seiner Haltung bezogen auf, sagen wir mal, neue Geschäftsmodelle oder seine digitale Grundhaltung oder sowas. Ja, das wäre dann die Begleitung des Geschäftsführers oder sowas, ihn da ein bisschen weiterzuentwickeln. Dann muss er auf der anderen Seite übergreifend, sagen wir mal, eine Organisationsentwicklungskompetenz haben, um Innovationsfähigkeit sozusagen wirklich in diese gesamte Organisation reinzubringen. Und dann als sozusagen dritte Ebene müsste er eigentlich auch noch, sagen wir mal, alle Antennen, die er dann noch irgendwie frei hat, nutzen dazu, in die Gesellschaft reinzuhören und zu sagen, okay, wo entwickeln sich welche neuen Dinge, was passiert im Internet, was irgendwie, hier habe ich mein Netzwerk und so weiter und so weiter. Und da sehe ich wirklich so ein bisschen die Gefahr drin zu sagen, boah, das kann auch schnell überfordern.
Ja, für mich ist es so ein bisschen vergleichbar. Ich komme aus der Kommunikationsecke. Für mich klingt es immer so ein bisschen nach der Stelle des Social Media Managers, die auch erst belächelt wird und dann auf einmal doch die Rettung für alles sein soll und alles besser machen muss. Mhm. So ein bisschen sehe ich auch den Innovationsmanager in der Gefahr, so zum Schweizer Taschenmesser zu werden. Genau. Dass erst keiner ernst nimmt und dann alle mit allen Hoffnungen überfrachten. Mhm. Aber lass uns mal konkret machen. Ich glaube, über die konkreten Kompetenzen zu sprechen, finde ich es gar nicht so spannend. Was ich viel spannender finde, ist, wie würdest du konkret die Aufgaben sehen von so einer Person? Also was macht denn, ich bleibe bei der männlichen Form, ein Innovationsmanager in einer Wohlfahrtsorganisation? Ich meine, da kommen wir automatisch zu den Kompetenzen.
Ja, genau.
Aber wie sieht denn dieser Alltag denn aus? Ich meine, am Schreibtisch sitzen und Internet lesen kann es ja nicht sein.
Ja, ich
sollte es
ja, genau, es muss nicht unbedingt zwingend sein. Also da kommt es natürlich dann auch wieder drauf an, sagen wir mal, über welchen Verband wir sprechen, über welche Organisation wir dabei sprechen, muss gar nicht Verband sein, aber eben über welche Organisation. Aber wir haben auch darüber diskutiert, braucht dieser Mensch überhaupt einen festen Arbeitsplatz? Ja, also braucht er überhaupt irgendeinen Platz? Weil eine der wesentlichen Dinge, das, was du eben auch schon genannt hast, wird sein, erstmal unterwegs zu sein. Also sich erstmal ein Bild davon zu machen, was passiert eigentlich vor Ort? Was machen die Menschen eigentlich vor Ort? Wie arbeiten die? Und sagen wir mal, aus diesem Design Thinking Denkhaltung herauszukommen, zu sagen, welche Bedarfe haben denn eigentlich meine Kunden? Wenn man das irgendwie dann irgendwie die Mitarbeiter und Führungskräfte als die eigenen Kunden sieht dabei, ja, und das wirklich rauszuspüren, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu sagen, wo sind eure Probleme, wo sind eure Herausforderungen, wo seht ihr die großen Schwierigkeiten? Das sehe ich als eine der wesentlichen Aufgaben.
Absolut. Und ich würde sogar, ich bin, glaube ich, einer von den Extremen, gut, das ist nicht neu, dass ich sagen würde, ein eigener Arbeitsplatz, ein fester Arbeitsplatz, könnte sogar so ein Problem werden,
ja, genau. So eine Person. Exakt. Ja, so wir haben da darüber geredet, irgendwie zu sagen, okay, hier Coworking Space bei Bedarf, ja, also wenn es halt irgendwie sich
kann.
Ja,
Flatrate
irgendwie. Ja, genau, irgendwie so. einen halben Tag die Woche oder sowas irgendwie, um seine Sachen irgendwie zu arbeiten, oder von mir aus auch einen Tag die Woche oder sowas, irgendwie kriegt man sowas vielleicht irgendwie gut hin, aber sowas irgendwie zu nutzen, um sich da eben auch wiederum mit anderen Menschen vernetzen zu können, ist sicherlich eine gute Idee, um auch dabei wieder klar zu machen, okay, Innovation funktioniert anders als eben am Schreibtisch zu sitzen und zu sagen, hier, ich habe da mal Tolles gelesen oder so.
Absolut, das braucht halt auch einen sehr, sehr hohen Praxisbezug, glaube ich. Was mich zu der Frage bringt, die so ein bisschen die Kompetenz noch wieder berührt, wen würdest du denn als geeignet ansehen, jetzt vom beruflichen Background, vom Profil her, für eine solche Stelle?
Also auch das hängt natürlich immer noch so ein bisschen an diesen Aufgaben. Das, wo wir noch viel drüber gesprochen haben, waren auch solche Dinge wie, oder sagen wir mal andersrum, Hannes Jenert, auch da wieder den zu erwähnen, hat natürlich bei dieser Twitter-Diskussion einmal eine Aufgabenbeschreibung gepostet, die er für eine Stelle irgendwie ja schon geschrieben hatte, die er beim DRK in Berlin irgendwie ausgeschrieben hatte vor einiger Zeit, ich weiß nicht, vor einem Jahr oder sowas war das, oder dreiviertel Jahr oder so, keine Ahnung, irgendwann dann.
Irgendwie so.
Genau. Und da stehen natürlich schon spannende Sachen drin, ja. Also auch solche Dinge wie beispielsweise die Erarbeitung von Positionen des Verbandes, ja, also oder der Organisation, also Schriftstücke, keine Ahnung, ja, irgendwie Dinge, die nach außen gehen. Heißt also konkret, dieser Mensch muss auch schreiben können, ja, so irgendwie dabei. daraus erwächst natürlich, okay, er sollte, sagen wir mal, irgendwie eine gewisse wissenschaftliche Kompetenz, klingt ein bisschen doof, ja, so irgendwie, aber sowas wie Mittelakquise oder schreiben können, ja, so irgendwie, wie auch immer man das dann irgendwie als...
Lass mich da kurz einhaken, weil ich fand die Beschreibung deshalb auch so spannend, weil sie deutlich über schreiben können rausgeht. Die Person muss ja, zumindest nach der Definition, und da würde ich zustimmen, auch ganz massiv politisch interessiert sein und eine Affinität für haben. Mhm. Weil, wenn wir ehrlich sind, Innovationsmanager wird immer auch eine Rolle spielen, gerade Positionspapieren, wenn es um politische Themen geht.
Also ich habe diesen Punkt eher als strategische Kompetenz bezeichnet. Das heißt, er muss dabei sein bei der, sagen wir mal, Ausrichtung und sagen wir mal, zukünftigen Entwicklung der Organisation. Mhm. Ja, ich habe mal irgendwann diesen Satz gelesen, nicht dahin zu gehen, wo der Puck ist, sondern dahin zu gehen, wo der Puck sein wird, irgendwie zu überlegen, wohin geht das Ganze denn? Eben so eine strategische Kompetenz, die bei uns in unserem Fall natürlich immer in Richtung Sozialpolitik zielt. Ja, so welche Entwicklung, welche neuen Gesetze gibt es und so weiter.
Genau, aber hat auch Offenheit, und das meine ich politisch bis zu einem gewissen Grad, auch gegenüber anderen Playern des ganzen Spielfeldes. Ja. Also wenn ich jetzt Englische, meine ich damit Sachen wie Social Entrepreneurship e.V., wie generell Startup e.V. und ähnliche Sachen, aber auch wie, keine Ahnung, ausländische Vereinigungen rund um Social Innovation Summit und ähnliches.
Ja, aber bis hin zu, alles Sachen, also ich würde da auch wiederum nochmal einen Schritt weitergehen, auch dazu sagen, warum auch nicht die örtliche Wirtschaft? Ja, so irgendwie wirklich Wirtschaftsverbände, ja, Wirtschaftsorganisationen, ganz also genau. Nicht nur die Start-up-Geschichten, sondern auch die etablierten anzusprechen, zu sagen, ey, können wir nicht irgendwie zusammen kooperieren? Ja, so.
Das sind für mich zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich Teil dieser ganzen
Innovationsebene,
alternativen Szene, würde ich es jetzt nennen. Ja. Und das andere ist die gute alte, das klingt ein bisschen sexy, Alltagsgeschäft. Aha. Also wirklich dieses, mit etablierten Trägern, aber auch wirklich mit der Lokalwirtschaft und den lokalen Lösungen, die es ja gibt, vielleicht sogar auf regionaler Ebene, wo sich Lösungen gebildet haben, weil man eine Lösung brauchte, die eben nicht geboten wurde.
Ja. Nee, definitiv.
Ja. So. Also auch tatsächlich, es klingt immer Social Innovation, damit klingt so nach, ich fliege in der Weltgeschichte rum. Nee, auch wirklich mit dem Auto aufs Land fahren und dann mit den Leuten im Ort, wo man eine Lösung gefunden hat, sprechen und da Kaffee trinken und mit den Leuten ins Gespräch kommen und sich wirklich mal angucken im Alltag, wie funktioniert sowas mal jenseits der großen Städte und wie kann Innovation im Kleinen aussehen, was sich vielleicht damit übernehmen und skalieren lässt. Und diesen Transfer hinzukriegen, aus so einem Alltag hin zu strategisch, das ist, glaube ich, was ziemlich anspruchsvoll sein kann.
Ja, und dann halt, also das sehe ich dann als, da haben wir dann auch drüber diskutiert, ja, kann man halt irgendwie jemand Berufsanfänger, weil jung und innovativ, wo ich glaube, dass das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun hat, ja, so irgendwie, das sind schon...
Ich wollte gerade sagen, man ist jung und
innovativ. Genau, ja, so irgendwie, da sind schon zwei große irgendwie Missverständnisse dabei.
Die Annahme finde ich schwierig.
Aber es muss auch jemand sein, der... sagen wir mal, durch seine Erfahrung, auch seine Lebenserfahrung und so weiter, wie auch immer man das dann irgendwie definieren will, ein Standing erworben hat, um in solchen Konstellationen agieren zu können. Also ich muss mit einem Vorstand von einem, Mittelständler oder sowas, muss ich auch mal Abendessen gehen können, genauso wie eben mit einem Social Entrepreneurship Verein oder sowas, irgendwie mit den jungen, innovativen Sozialunternehmern. Und ich muss halt eben auch im Vorstand meiner eigenen Organisation oder in der Geschäftsführung meiner eigenen Organisation entsprechend agieren können. Und das sind schon hohe Herausforderungen.
Absolut. Und es ist tatsächlich, es ist tatsächlich auch schwierig, bis zu einem gewissen Punkt, das an einem, finde ich, deswegen hatte ich vorhin ein bisschen provokant gefragt, beruflichen Profil festzumachen. Weil klar brauchst du mit Affinität für die soziale Arbeit oder Wohlfahrt, ich glaube, das ist unbestritten, aber ob diese Affinität durch einen beruflichen Background in den Bereich kommen muss oder ob, auch das könnte man argumentieren, nicht gerade Außenseiter oder Quereinsteiger die Besseren sind dafür, weil sie einen frischeren Blick drauf haben. Da kann man natürlich wieder sagen, nee, aber denen fehlt doch die Praxiserfahrung. Also ich denke, das ist ein Für und Wider und ich denke, es gibt kein klares berufliches Profil, das sich da bauen lässt.
Also in der Beschäftigung mit dem Thema und mit dem Gespräch bin ich über den Begriff der Feldkompetenz gestolpert, den ich eigentlich fand ich eigentlich gar nicht schlecht. Also in Abgrenzung zur Fachkompetenz. Mhm. Also unter Fachkompetenz würde ich hierbei, also bei diesem Menschen sozusagen wirklich Coaching und Moderationsfähigkeiten sehen. Ja, also was weiß ich, solche Prozesse anzuleiten, zu moderieren auf irgendwie Veranstaltungen und Feldkompetenzen dann zu sehen, okay, das, was du als Affinität im sozialen Bereich bezeichnet, der muss irgendeine, sagen wir mal, eine Verbindung dazu haben. Ja, das muss sicherlich kein Sozialarbeitsstudiengang sein, sondern kann auch, keine Ahnung, ja, Interesse oder irgendwas sein, was da seine Feldkompetenz ausmacht.
Ja, absolut. Und das macht's, glaube ich, so spannend. Jetzt ist natürlich die große Frage, was machst du denn mit all dem Feedback? Ich nehme stark an, das fließt natürlich in deine Beratung ein. Sehen wir da auch noch einen extra Blogartikel? Ergänzt du den meinigen? Was hast du vor damit?
Ich habe tatsächlich eigentlich gerade vor damit, nochmal was Eigenes dabei aufzusetzen. Weil ich glaube, also das, was ein bisschen schwierig ist, ist eben so dieses Differenzieren, ja. Das merken wir jetzt bei diesem Gespräch schon, ja, wo man halt irgendwie sagt, ey, voll geil, man braucht eigentlich nur eine eierlegende Wollmilchsau, ja, so, und zack, fertig ist die Laube. Also, der muss einfach alles können, ja, so irgendwie, und dann, läuft das schon. Genau, ne? Und da haben wir schon irgendwie ein Problem, wobei das wiederum für einen Sozialarbeiter sprechen würde, ja, so, da würde ich dann halt.
Naja, wenn du dem noch beibiegen kannst, was Innovation
ja, ist. Ja, muss man noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, das war jetzt bewusst natürlich leicht, schon klar, aber leicht, ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Das stimmt natürlich. Bevor wir das Fass aufmachen, trotzdem der Seitenkommentar. Ich würde dir recht geben, wenn die Ausbildung oder das Studium zur Sozialarbeiter inzwischen im Jahr 2018 angekommen
wäre. Das stimmt. Ja, nee, bin ich, also wie gesagt.
Dann würde ich dir sofort recht geben. Sagen wir mal,
von dem so generalistischen Ansatz her, wäre ich da voll dabei. Ja, so irgendwie alles andere muss man dann, sagen wir mal, über Methoden bis hin zu Sozialkompetenzen, müssten wir dann tatsächlich nochmal gesondert diskutieren.
Kleinfriedig.
Ja, genau.
Ja. Das heißt, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das hier ist so ein Vorgriff. Wenn ich das hier im Blogartikel ergänze und der Podcast rauskommt, könnt ihr euch darauf freuen, dass Hendrik in den nächsten Tagen danach noch was ganz Eigenes bringt und das Ganze noch mal etwas, ich würde es mal sagen, stringenter zusammenfasst. Bei mir ist es jetzt natürlich eine Sammlung, die den Stand mal so ein bisschen abbildet, aber ich hoffe so ein bisschen darauf, dass du, Hendrik, no pressure, dann auch eine, wie soll ich sagen, etwas strukturiertere Gesamtbeschreibung des Ganzen bringst und diese Sammlung so ein bisschen in eine Form bringst, mit der man auch was anfangen kann, tatsächlich.
Also finde ich tatsächlich eine gute Überlegung. Ich bin mir unsicher, ob ich der Richtige bin für strukturiert und so. Also das muss ich dann vielleicht ein bisschen irgendwie muss ich mir ein bisschen irgendwie mich nochmal hinsetzen dazu. Aber ich glaube, dass dieses Thema, sagen wir mal, Innovationsfähigkeit übergreifend zunehmend auch bei den sozialen Trägern eben ankommt. Ja, das heißt, die stehen unter Druck aus unterschiedlichsten Richtungen, Fachkräftemangel bis hin zur Digitalisierung, ja, so über den, sagen wir, die großen Themen mal eben nur angerissen so. Und die müssen was tun und stellen jetzt fest, okay, wie geht denn Innovation eigentlich? Ja, so, und das finde ich super und da vielleicht wirklich irgendwie aus dieser Fragestellung heraus, aus dieser Diskussion heraus, ein bisschen was zusammenzustellen, finde ich eigentlich eine ganz, ganz super Sache.
Ja, also finde ich total sinnvoll und ich glaube, damit lässt sich ganz viel arbeiten und ich glaube auch mit den verschiedensten Sammlungen lässt sich da eine Menge machen, denke ich einfach mal.
Ja, genau.
Ja, freut mich. Ich denke, das war jetzt ganz spannend, mal diese Diskussion so ein bisschen zusammenzufassen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Fand ich total sinnvoll. Ich persönlich muss sagen, ich würde mir wünschen, dass das nicht verhallt, sondern vielleicht tatsächlich dann auch einige Veränderungen einleiten kann, möglicherweise. Fände ich ja schön, wenn daraus das würde.
Also mal, ich
finde, schauen wir mal.
Ja, genau. Also ich finde, wir reden halt eben nicht über kleine Start-ups, sondern schon über große Organisationen, die schon länger am Markt sind, sagen wir mal so.
So agil ist das alles.
Genau, nicht, ne? Deswegen muss man da auch ein bisschen irgendwie Zeit geben und sagen, okay, ey, es gibt einige und es gibt wirklich spannende Organisationen, die ich gerade kennenlerne, wo ich halt sage, die sind schon ganz schön, also für die Rahmenbedingungen, auch das muss man ja immer dazu sehen, für die Rahmenbedingungen, unter denen sie sich bewegen. Das sind also allein solche Aspekte, da müsste man dann wieder wirklich politisch werden, wo wir es eben schon mal angesprochen haben, allein solche Finanzierungsaspekte dabei zu sagen, okay, die Organisationen werden, sagen wir mal, von öffentlicher Hand nur finanziert für die Dinge, die sie direkt tun, also Personalkosten 100%, ja, so irgendwie, die sind dann zu 100% weg. Es werden oder es können aus diesen Mitteln kaum Rücklagen gebildet werden, die natürlich auch wieder notwendig sind, um Innovation voranzutreiben. Ja, also so Slack Resources sozusagen, ja, irgendwie. Und da muss man wirklich tatsächlich dann Politik betreiben, dafür Dinge voranzutreiben.
Das ist korrekt, einerseits. Andererseits muss man natürlich sagen, es ist irgendwo auch eine Frage des Überlebens auf Dauer.
Ja, ja klar, definitiv. Definitiv.
Ne, ob sie das tun wollen oder nicht, spielt keine Rolle, weil früher oder später müssen sie es einfach. Und dann ist der Punkt erreicht, wo die Diskussion ein bisschen spät wäre, um es mal ganz freundlich zu sagen. Aber ja, ich bin da durchaus bei dir. Mir ist schon klar, dass es im Alltag nicht so einfach ist. Aber meine Erfahrung ist halt die, dass wir es gerne widersprechen, dass von sich aus auch nur die allerwenigsten auf den Trichter kommen, sich überhaupt damit zu befassen. Also der Verband, den du jetzt erwähnt hast, die dich angefragt haben, die sind da jetzt schon nicht unbedingt Standard und stellvertretend für alles andere, was da draußen rumläuft. Das ist schon immer noch ein Novum, dass so ein Verband von sich aus anfängt, das zu tun.
Ja, also ich widerspreche dir so ein bisschen, sagen wir mal, ja, so ein bisschen insofern.
Gerne, ich liege da gerne falsch in dem
Punkt. Genau, es wäre ja schön, wenn du falsch liegen würdest, ganz so weit würde ich jetzt auch nicht gehen.
Ich würde mich total freuen, wenn ich falsch liegen würde, sowas dann.
Aber ich glaube, dass viele Diskussionen aktuell, also so habe ich so ein bisschen das Gefühl, viele Diskussionen im Hintergrund laufen gerade, ja, so wo sich wirklich, sagen wir mal, klassisch, traditionell, auch hierarchisch geprägt und mit vielen Angst-Szenarien besetzt, ja, irgendwie Diskussionen auf Vorstandsebene stattfinden, die sagen, absolut, ja, was machen wir denn jetzt? Ja, so irgendwie, jetzt stehen wir hier, jetzt haben wir diesen ganzen Schlamassel, ja, wir haben keine Leute mehr, wir haben kein Geld und wir haben dann noch irgendwas mit digital, ja, so irgendwie, was soll man jetzt daraus machen? Und das wird sich, da sagen wir mal, keine Ahnung, können wir irgendwie uns in 2 Jahren oder sowas irgendwie nochmal unterhalten dazu, wird sich, glaube ich, relativ schnell in die Richtung entwickeln, wo ich sage, okay, da kommen zunehmend immer mehr auf den Trichter, die sagen, jetzt müssen wir was tun. Und dann finde ich das Positive dabei, das sehe ich dann so die andere Seite, die Schlagkraft sozusagen der etablierten Sozialwirtschaft, die sehe ich dabei relativ groß, weil es einfach große Organisationen sind. Ja, die haben Menschen, die haben Ressourcen, die haben Gebäude, die haben Fahrzeuge, die haben alles Mögliche. Ja, so was auch immer man davon dann braucht. So.
Also da bin ich bei dir. Ich sehe schon, dass die Diskussion läuft, dass dieser Denkprozess begonnen hat. Da bin ich dabei. So konkret aber sich wirklich in die Arbeit zu machen, wie du es beschrieben hast, das sehe ich schon noch als Novum. Da sind viele noch nicht angekommen. Ja. Das ist schon noch ein ganzes Stück weg von den meisten Diskussionen. Dass sie auf dem Weg sind, schon rein aus Notwendigkeit, bin ich komplett dabei. Und ich hoffe auch, ich bin sogar Optimist und denke, dass wir sogar im nächsten Jahr schon die ersten sichtbaren Veränderungen sehen werden, oder zumindest lesbaren Veränderungen.
Ja.
Ich hoffe ja immer darauf, dass es doch ein Tick schneller geht, als ich denke. und ich denke schon, dass wenn die mal auf dem Weg sind, die Schlagkraft massiv ist, weil da sind halt Ressourcen da, da ist Infrastruktur da, da sind auch Menschen da, also rein Fachkräfte schon da. Ja. Das ist ja all das, was den meisten Ideen da draußen fehlt, haben die ja im Grunde. Von daher glaube ich schon, dass da viel kommt. Ich würde mir nur wünschen, dass es, schneller die ersten sichtbaren Leuchttürme gibt, die nicht nur in verschlossenen Türen reden, sondern wirklich mal zeigen, hey, wir machen das jetzt, um einfach die anderen aus ihrer Starre zu lösen, aus ihrer öffentlich sichtbaren Starre.
Ja, nee, definitiv, ja. Also irgendwie das fände ich natürlich auch super und bin da wirklich gespannt drauf, in welcher Weise sich das dann halt irgendwie weiterentwickelt. Wobei, das wäre dann vielleicht irgendwie so die spannende Frage für den nächsten Podcast oder den nächsten Tweet oder sowas, den man dann irgendwie bei Twitter absetzt, ist natürlich die Frage, sagen wir mal, welche Disruptionen treffen die Sozialwirtschaft wirklich? Ja, also darüber mal nachzudenken und zu sagen, Was wären denn, sagen wir mal, Disruptionsszenarien, ja, die tatsächlich die Sozialwirtschaft aktuell bedrohen? Und darüber, also ich habe jetzt keine Antwort oder sowas, ja, sondern wirklich darüber mal nachzudenken, irgendwie zu sagen, wo sind denn diese Disruptionen aktuell zu verorten? Sind das Plattformen wie betreut.de oder Nextdoor oder sowas? Oder wo sind, sagen wir mal, Disruptionsmöglichkeiten, die dann tatsächlich die Sozialwirtschaft so unter Druck setzen, dass sie was tun müssen?
Das ist das eine, das ist die positive Disruption, würde ich sie jetzt nennen, die zur Veränderung anregt. Das andere, wo ich Befürchtungen habe, ist, dass auch Rahmenbedingungen disruptiv werden können, wenn sich politische Rahmenbedingungen kurz zum Beispiel ändern und die Wertigkeit von bestimmten Diensten nicht mehr so gesehen wird, wie sie jetzt vielleicht heute ist. Ja. Die Befürchtung habe ich so ein bisschen, dass uns das auch bevorstehen könnte einfach, respektive wir sehen ja gerade auch auf dem globaleren Level auch Veränderungen, die sicherlich auch disruptiv wirken können für diesen ganzen Bereich und sicherlich auch massiv Anforderungen erstellen werden. Ja. Von daher wäre das sehr, sehr spannend, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, dass das wiederum was ist, was außer, zumindest in der laufenden Diskussion, das ist meine Überzeugung, außerhalb der großen Strukturen aktuell noch stattfinden muss, weil es einfach eine Diskussion sein muss, die so agil und schnell sein muss, dass sich die ganzen Anforderungen so schnell verändern, dass die großen Institutionen Stand heute zumindest noch nicht die Voraussetzungen dafür haben, daran aktiv mitzuarbeiten, zumindest fortlaufend.
Ja, es mag sein. Ja. Alles richtig.
Also da hoffe ich natürlich, dass ich falsch liege und dass die auch das begreifen. Und ich glaube auch im Rahmen der Veränderung wird auch das passieren. Aber Stand heute, glaube ich, fehlt es dort einfach zum Beispiel an Innovationsmanagern und Leuten, die Zeit dafür haben und mentale Kapazität, weil so ähnlich wie finanzielle Ressourcen sind die halt auch beschränkt. Ja. Und aktuell hast du ja so gut wie niemand, der oder die sich dafür Zeit nehmen kann und darf in der großen Einrichtung.
Nee, das ist richtig.
Das ist eine Frage der Ressourcen.
Ja. Klar. Ja. Ja, definitiv. Also das ist das Größte. Ja.
Ich glaube, dass das wäre ein ganz gutes Schlusswort so von der Richtung her. Es bleibt spannend, würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
Ja.
Okay, ich weiß, immer einfach, aber es stimmt einfach. es bleibt halt spannend, das ist das Schöne an dem Bereich. Uns geht das, die Themen garantiert nicht aus.
Nö, in der nächsten Zeit sicherlich nicht. Ja, das stimmt.
Boah, ich glaube, solange die Spezies Mensch sich sowas wie ein Sozialsystem leisten kann, gehen uns die Themen nicht aus. Und wenn wir uns die nicht mehr leisten können, haben wir andere Probleme. Von daher ist das dann auch kein
Definitiv.
Ding mehr. Ich glaube, ist es da sehr entspannt. Ja. Lieber Hendrik, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass da vielleicht auch ein bisschen Input noch drin steckt für deinen Artikel dann zum Thema.
Ja, definitiv. Ganz herzlichen Dank, auch dabei sein zu dürfen, bei dir mal wieder dabei sein zu dürfen. Und wie gesagt, die Themen gehen uns nicht aus. Ich glaube, wir hören uns noch öfter.
Davon gehe ich aus. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlichen Dank euch natürlich für eure Aufmerksamkeit. Ohne euch wird das Ganze hier herzlich wenig Sinn machen. Danke, dass ihr reingehört habt. Wenn ihr Fragen, wenn ihr Input habt, wie immer gerne die Kommentare über die sozialen Netzwerke an Hendrik, an mich. Ihr seid herzlich willkommen, in Diskussion einzusteigen. Ich bin mir sicher, Hendrik sammelt gern noch Material. Ich sammle es auch noch, nehme es auf. Wenn ihr Themenvorschläge habt für Hendriks Podcast, den ihr übrigens auch abonnieren solltet, hint, hint, Themenvorschläge für Sozialgespräch, dann auch da gerne ins Feedback. Danke euch und ciao zusammen.